Hallo, Emil
ja,
Karlebach.
also,
Hörst du mich?
Ich höre dich.
Ja. Wir haben jetzt Emil Karlebach am Telefon. Emil Karlebach war schon 1932 junges Mitglied der Kommunistischen Partei in Deutschland. Er wurde 1934 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt vom Regime, weil er sogenannte illegale Flugblätter verteilt hatte und war dann zuerst im Gefängnis, anschließend im KZ Dachau und dann in Buchenwald bis zum Kriegsende. In Buchenwald war Emil Karlebach ganz wesentlich mitbeteiligt an der Organisation einer Widerstandsgruppe der Häftlinge, die dann schließlich sogar das Lager aus eigenen Kräften mit einer bewaffneten Aktion befreit hat. Eine wohl einmalige Geschichte. Nach dem Krieg wurde dann Emil Karlebach einer der Mitbegründer der Frankfurter Rundschau, die damals im Zeichen des neuen demokratischen Pluralismus, deren Gründung zugelassen worden war von der amerikanischen Besatzungsmacht. Emil Karlebach hat dann allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. Als Kommunist wurde er sehr bald durch sanften bis dann massiven Druck der Amerikaner aus der Redaktion ausgeschlossen. Darüber, Emil, hast du dann ein Buch geschrieben mit dem Titel Zensur ohne Schere. Kannst du uns ganz kurz von deiner persönlichen Erfahrung mit dieser Zensur ohne Schere berichten?
Ja, natürlich nur eine Korrektur am Anfang. Ich wurde nicht durch sanften oder stärkeren Druck der Amerikaner aus der Rundschau entfernt, sondern durch Militärbefehl des Generals Clay, des obersten Befehlshabers der US-Zone, wurde ich von einer Minute zur anderen aus der Rundschau geworfen. Mit der hinterherkommenden, stillschweigenden Ergänzung, dass mir no publicity whatsoever, keine Publizität, wie auch immer, in der amerikanischen Zone gegeben werden dürfe. Und das, und damit komme ich auf die Frage, und das war der letzte Hinauswurf eines Kommunisten aus einer Zeitung der US-Zone. Ich war der Letzte, der noch drin geblieben war. Und seitdem, bis heute, über 40 Jahre lang, ist in keiner Zeitung der Bundesrepublik von Passau bis Flensburg ein Kommunist auch nur als Volontär beschäftigt. Diese Zensur ohne Schere, diese Zensur durch Auswahl von Genehmigten und Ausgrenzung von unerwünschten Personen wirkt bis heute. Und sie wirkt noch in einer anderen Weise, dass jeder Journalist mit mehr oder weniger Deutlichkeit im Kopf weiß, dass wenn er sich zu in seiner Haltung zu weit nach links neigt, er seinen Job los ist. Ich erinnere nur an den früheren Pressesprecher des Senats von Hamburg, also einen hochrangigen Sozialdemokraten, Bissinger, der aus dem Stern hinausflog, weil er ein paar kritische Worte über die Verbindung westdeutscher Konzerne mit Südafrika geschrieben hatte. Und ich könnte doch ein halb Dutzend weiterer solcher Beispiele anführen. Also das heißt, diese Zensur, ohne dass irgendwo ein Zensor zu sitzen braucht, wirkt in dramatischer Weise bis heute.
Zensur ohne Schere, wirkt das auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender?
Fast genauso. Also zum Beispiel, das Wort Deutsche Kommunistische Partei wird in keinem Rundfunk- oder Fernsehsender erwähnt, es sei denn, man glaubt, man kann der DKP etwas Unangenehmes nachsagen. Es gibt da oder dort Mitarbeiter von solchen Anstalten, die weiter links stehen, als es in der Tagespresse genehmigt werden würde. Das mag daran liegen, dass diese Rundfunk- und Fernsehkonstruktion später entstanden ist und da der unmittelbare Befehl der Besatzungsgeneral nicht so unvermittelt wirkte. Aber im Ganzen ist es auch so, dass kein Fernsehsender es wagen könnte, sagen wir mal, gegen die, wie heißt es so schön, soziale Marktwirtschaft, also gegen die kapitalistischen Verhältnisse zu agieren. und kein Rundfunksprecher sich so etwas erlauben könnte, ohne dass er sehr schnell gemaßregelt würde. Denn man muss ja sehen, diese an sich vielleicht ganz gut gemeinte Konstruktion sagt ja, dass im Rundfunkrat, der auch die Fernsehsender, öffentliche Fernsehsender kontrolliert, die etablierten Parteien sitzen, also die Parteien des Bundestags, dann die Kirchen, dann die Unternehmerverbände, dann auch noch ein oder zwei Alibi-Gewerkschaftsvertreter. Und damit ist aber mehr oder weniger aus. Das heißt also, die überwältigende Mehrheit sind Leute, die auf dem Boden der Washington, London und Bonn gewünschten Ordnung stehen.
Emil Kallebach, man stellt ja jetzt in der Bundesrepublik Deutschland einen starken Hang zur Privatisierung von Sendern im Rundfunk- und im Fernsehbereich fest. Man stellt auch fest, eine Kommerzialisierung, also eine Konkurrenz, die entsteht zu diesem öffentlich-rechtlichen Sektor, den du ja auch schon genügend kritisch dargestellt hast. Was ist hier die Haltung deiner Partei, der DKP?
Nur, dass meine Partei also dagegen ist, brauche ich wahrscheinlich nicht erst im Einzelnen zu erläutern. Aber ich möchte mal etwas erläutern, weil das sicher nicht jeder Hörer dieses freien Rundfunks weiß. Ich möchte mal etwas erläutern, wie die Sache überhaupt sich entwickelt hat. Es hat ja damit begonnen, dass viele Jahre lang Zeitungen der Parteien, der Gewerkschaften nicht zugelassen waren. Das heißt, dass die sogenannten überparteilichen Zeitungen, die von Kommunisten längst gesäubert waren, dass die sowohl den Abonnentenmarkt wie den Annoncenmarkt unter sich aufgeteilt haben. Und als dann 1949 selbst die SPD, von der KPD gar nicht erst zu reden, selbst die SPD zum ersten Mal die Erlaubnis bekam, eigene Zeitungen in der US-Zone zu machen, war der Markt also bereits aufgeteilt. Trotzdem hat Adenauer 1951 noch eine Verordnung herausgegeben, dass jede Firma, die in einer kommunistischen oder von ihm als kommunistisch sympathisierenden Zeitung inseriert, jegliche öffentlichen Aufträge verliert. Das heißt, vor allem der KPD-Presse wurde die Finanzierungsquelle Inserate abgeschnitten, bis heute. Die Gewerkschaftszeitungen kamen natürlich nie auf Inserate von Unternehmern, sodass also von vornherein die tausendfache finanzielle Überlegenheit der bürgerlichen, konservativen Presse gegeben war. Inzwischen ist die mit der sogenannten neokonservativen Welle, das heißt der Rechtswende, die Konzernherrschaft so stark geworden in Westdeutschland, dass man also wohl glaubt, man könne also auch weitgehend auf das Alibi-Etikett von Überparteilichkeit und öffentlichem Auftrag und Pressefreiheit und so weiter verzichten. Und dass man also, was Adenauer noch vergeblich versuchte, ein Gesetz und eine Maßnahme nach der anderen macht, um die ökonomische Überlegenheit nun auch zu einer absoluten, ich möchte beinahe sagen, schon fast verordnungsmäßig garantierten Überlegenheit zu machen. Das jüngste Beispiel ist, dass die SPD, ihre einzige SPD, die zweitgrößte Partei der Bundesrepublik, die jahrelang den Kanzler gestellt hat und so viele Landesministerpräsidenten stellt, dass die SPD die letzte ihr verbliebene Zeitung, ihr Zentralorgan Vorwärts einstellt, weil die übrige Presse ihm ökonomisch den Hals zugedreht hat. Das bedeutet meiner Meinung nach, und da ist natürlich für meine Partei die Finanzfrage die entscheidende, das bedeutet meiner Meinung nach, dass die Linke versuchen müsste, auf dem mehr oder weniger jetzt offenen Markt der Rundfunksendungen eigene Sender, unabhängige Sender zu schaffen. Aber das ist ein großes Problem. Aus zwei Gründen. Einmal sozusagen moralisch-ideologisch, denn die ganze Linke hat sich darauf versteift, mit Recht versteift, die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten trotz all ihrer Mängel gegen die kommerzielle Flut zu verteidigen. und würde nun mit eigenen unabhängigen Sendern natürlich de facto, ob gewollt oder nicht, den öffentlich-rechtlichen Sendern selbst Konkurrenz machen.
Wobei man ja jetzt sagen muss, die Situation ist eine andere, nachdem jetzt eben dieser Privatsektor und dieser kommerzielle Sektor als Konkurrenz und als Realität besteht.
Ja, das stimmt zwar, aber immer noch besteht in den Köpfen vieler Linken das Vorurteil, also wenn man etwas macht neben den Öffentlich-Rechtlichen, dann ist das was Negatives. Ich bin auch der Meinung wie du, dass wir diese überholte Vorstellung überwinden müssen. Die zweite Frage ist natürlich die Finanzen, nicht? Denn um so etwas aufzuziehen, braucht man Geld, und Geld haben bekanntlich die anderen und nicht wir. Also stünde die Frage, ob man, so wie ihr es an einigen Teilen Westeuropas gemacht habt, kleinere, unabhängige Sender gründen kann und soll. Meiner Meinung nach ist die Diskussion darüber noch völlig unterentwickelt. Ich bin der Meinung, es wäre höchste Zeit, da zu Beschlüssen zu kommen.
Emil Karlebach, als antifaschistischer Widerstandskämpfer, als KZ-Häftling, hast du ja persönliche Erfahrung mit dem Rundfunk und ich würde sagen mit dem Widerstandsradio sehr früh gemacht, nämlich in Buchenwald selber. Kannst du uns darüber noch erzählen?
Ja, unsere erste illegal geschaffene, sehr gefährliche Möglichkeit war, heimlich, vor allem über Apparate, die der SS gehörten, Nachrichten zu empfangen. Radio London, Radio Moskau, Radio Beromünster waren damals die hauptsächlichen Quellen für nicht-faschistische Informationen. Dann, als unsere Militärorganisation schon eine gewisse Struktur geschaffen hatte, wurde ein illegaler Sender gebaut, der aber natürlich, da er ja gegebenenfalls entdeckt werden konnte, abgehört werden konnte, nur im äußersten Notfall eingesetzt werden sollte. Zwischenzeitlich, etwa Ende 1944, kam eine Situation, wo es so aussah, als ob diese Möglichkeit echt gefährdet wäre, und die Kameraden haben diesen Sender nochmal zerstört, um ihn nicht auffinden zu lassen. Dann wurde ein zweiter Sender gebaut in 1945 und der hat dann kurz vor unserem bewaffneten Aufstand Ende März oder Anfang April, ich könnte das genaue Datum nachgucken, darüber gibt es ein Buch, hat dann einen Hilferuf gesendet, weil wir ja damit rechnen mussten, dass die SS, dass die gesamten Insassen des Lagers ermorden will, wie sie das in anderen Lagern auch getan hat, einen Hilferuf gesendet an die 3. amerikanische Panzerarmee, die in Thüringen einmarschiert war, die Armee des Generals Patton. Dieser Hilferuf wurde auch beantwortet mit der Antwort, haltet durch, wir kommen, wir helfen euch. Aber es ist nichts geschehen, die amerikanischen Flugzeuge haben das Lager umkreist und mit den Tragflächen gewackelt, ohne auch nur einen Schuss auf die SS abzugeben. Die amerikanische Armee wäre an uns vorbeimarschiert und hätte uns der SS überlassen, wenn nicht am 11. April wir mit dem bewaffneten Aufstand die SS überrumpelt hätten und dann die ersten Aufklärer der US-Armee, die von nichts wussten, ich wiederhole das, die von nichts wussten, außerhalb des Lagers auf unsere bewaffneten Vorposten gestoßen sind und von uns zum Lager geführt wurden. Aber natürlich war der Bau dieses Senders und die Sendung eine außerordentlich wesentliche Sache im Widerstand. Und hätte uns ein anderer amerikanischer General gegenüber gestanden und nicht der Faschist Patton, dann hätte das wahrscheinlich auch größere Folgen gehabt. Aber jedenfalls für uns, die wir das miterlebt haben, zeigt sich trotz Patton, was also solche selbstständige Möglichkeit des Sendens für Bedeutung hat.
Emil Karlebach, derzeit ist ja sowohl in der Bundesrepublik als auch in Österreich eine starke Medienkonzentration festzustellen. Gleichzeitig ist festzustellen, das Aufkommen oder das Wiederauftauchen rechtsextremistischer Bewegungen Ich denke etwa an die FPÖ in Kärnten, die nun mit offen deutschnationalen Sprüchen wirbt. Und in Berlin dieser Wahlerfolg von Franz Schönhubers sogenannter republikanischer Partei. Siehst du einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung in der Medienlandschaft und dem Aufkommen dieser rechtsextremistischen Bewegungen?
In gewissem Sinne ja. In gewissem Sinne ja. Ich sprach vorhin schon von der Welle der Finanzkonzentration, der Kapitalkonzentration, die ja nun zwangsläufig, da es keinen politischen Widerstand von Seiten der Regierungsparteien gibt, im Gegenteil, da die sogar helfen, die jetzt nun auch die Medien ergriffen hat oder überrumpelt hat, sodass die Zahl der selbstständigen Redaktionen in der Bundesrepublik ständig zusammenschmilzt und im Sinne großdeutscher Ideologieverbreitung die WAZ, die Westdeutsche Allgemeine, ja auch schon nach Österreich gegriffen hat, so wie ehedem die deutschen Konzerne auch schon, und da einen erheblichen Teil der Presse sich mehr oder weniger einverleibt hat mit Hilfe ihrer Kapitalanteile. Die Redakteure sind da ja nun nur Anhängsel des Aktienkapitals und haben nicht selbstständig Zeitungen zu machen oder gar Zeitungstendenzen zu bestimmen. Die Konzerne waren und sind auch interessiert an einer Politik, die den Herren, ich sag's mal sehr vorsichtig, den Herren im Hause Standpunkt, so wie in der Fabrik, auch im Staat durchsetzt. Und das sind natürlich die Rechtsparteien, die gegebenen und faschistische Gruppen in gewissen Zeiten sogar ideal dafür, nicht? Deswegen hatten wir ja Herrn Hitler und Herrn Mussolini und Herrn Salazar und Herrn Franco und Herrn Horthy und so weiter vor einem halben Jahrhundert in Europa. Und deswegen haben wir jetzt überall die Finanzierung und Propagierung faschistischer, neofaschistischer, altfaschistischer Gruppen mit sehr aktiver Tolerierung der Regierungsstellen. Ich will hier nicht im Detail über Österreich reden, weil ich da nicht genügend informiert bin. Aber bei uns ist es ja so, dass die SS in ihren alten Formationen als Traditionsverband weiter existiert, vom Finanzminister Stoltenberg als gemeinnützige Organisation anerkannt ist, dass die neonazistischen Parteien überall, obwohl das Grundgesetz es in Artikel 139 verbietet, trotzdem zugelassen werden zu den Wahlen und diese Leute wie ehedem ihre Vorgänger alle sozialen Missstände, und deren gibt es genug, ausnützen, um sie in Form von Völkerverhetzung, Rassenhetze und so weiter ideologisch umzusetzen und damit enttäuschte und verzweifelte Wählerschichten anzusprechen. Nicht, dass der SS-Mann Schönhuber mit einer ganzen Reihe aktiver Polizeibeamter im Gefolge in West-Berlin, also diesen Einmarsch ins Abgeordnetenhaus durchführte, ist ja symptomatisch. Und wie vor 1933 sind die bewaffneten Organe, die mit Befehl und Gehorsam gedrillt werden und gegebenenfalls oder im Normalfall gegen Streiks und gegen linke Demonstrationen eingesetzt werden, am anfälligsten für faschistische Propaganda. Der brutalste neonazistische Häuptling Kühnen in Westdeutschland war Leutnant der Bundeswehr. Die Schönhuber-Partei kann sich auf Dutzende von Polizeibeamten stützen, die Funktionen in dieser Partei übernommen haben. Und das Geld, naja, das Geld kommt nicht von Arbeitslosen und kommt nicht von Schülern und Studenten. Das Geld kommt natürlich von denen, die das Geld in Hülle und Fülle haben. Und so gibt es also vom Hintergrundzentrum, wie von der Ideologie, wie von der Zielsetzung her, durchaus Zusammenhänge zwischen der Konzentration im Medienbereich und dem Anwachsen der neonazistischen Tendenzen und Gefahren. Ich sehe da nicht, dass es also genauso wäre wie 1932, aber die Parallele ist ja offensichtlich.
Erhoffst du dir irgendeine eine Auswirkung von nicht kommerziellen freien Radiosendern in dieser Auseinandersetzung mit dieser neuen faschistischen Gefahr?
Ja, ich sagen wir mal, ich würde mir sehr wünschen, dass es entweder einige sehr starke oder eine Fülle von kleinen, freien, unabhängigen Sendern gäbe, die eben, weil sie frei und unabhängig sind, ganz zwangsläufig antifaschistisch auftreten müssten und auftreten würden. Und ich wünschte denen, Konjunktiv, ich wünschte denen viele Erfolge. Aber das Erste wäre, dass wir uns auf der Linken, ich rede jetzt von Westdeutschland, wie gesagt, von Österreich kenne ich mich so aus, dass wir uns auf der Linken darüber einig werden, unsere Kraft auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit dorthin zu lenken.
Emil Karlebach, ich danke dir für dieses Gespräch.